Per Naturam. Die Natur weiß den Weg. Herzlich willkommen zu unserem neuesten Podcast. Heute geht es um das Thema ADHS bei Hunden, Hyperaktivität oder Überaktivität. Wie erkenne ich überhaupt, ob mein Hund hyper- oder überaktiv ist? Welchen Einfluss spielen die Hormone? Welchen Einfluss spielt Ernährung auf das Verhalten? Und welche pflanzlichen Helfer gibt es? Mein Name ist Martina Kamp und ich bin Tierheilpraktikerin. Neben mir sitzt Manfred Hessel.
Ja, hallo, ich bin Phytotherapeut und als Heilpflanzenexperte stelle ich die stressreduzierenden und ausgleichenden Pflanzen heute vor.
Aber erstmal geht es ja um das Thema, gibt es ADHS bei Hunden überhaupt? ADHS heißt Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung und beim Hund spricht man da eigentlich eher von einer Hyperaktivitätsstörung. Forscher in Ungarn haben eine, ich zitiere mal, klare Verbindung zwischen Repeat-Polymorphismus im Tyrosin-Hydroxylase-Gen und Aktivität-Impulsivität beim deutschen Schäferhund entdeckt. Das ist ein Satz, den muss man sich jetzt auch erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Im Prinzip heißt es aber, dass es einen Zusammenhang gibt, und zwar einen genetischen Zusammenhang zwischen einem Enzym, das eine wichtige Rolle spielt bei der Bildung von Stresshormonen wie Adrenalin, Dopamin und Noradrenalin. Da gehen wir ein bisschen später noch drauf ein, auf diese Hormone, und der Aktivität beim Schäferhund. Erstmal zum Schäferhund. Wir beide hatten ja mal einen Schäferhund, ne? Also bei mir war es Ascher und bei dir war es eine Hündin, ne?
Ja, Tinker.
Ja, und mein Schäferhund, der war tatsächlich so ein bisschen so, wie man das ja bei Schäferhunden gerne sagt, ne? So sehr, sehr triebig. Und ich habe den erst später übernommen, da war er schon älter und der ist mit 11 Jahren. Wenn man da irgendwie mit dem spazieren war im Wald und man hat jetzt irgendwie keine Stöcke geschmissen, was man ja auch bei diesen aktiven Hunden gar nicht so machen sollte, dann hat er sich selber Baumstämme gesucht und ist damit durch die Gegend gerannt. Und wenn der von hinten damit angerannt kam, dann wussten meine beiden anderen Jagdhundmischlinge schon, dass sie den Kopf runter machen müssen, dann passt er gerade drüber her. Ja, also der war wirklich extrem aktiv. Und da habe ich auch immer gedacht, Mensch, mit 5 Jahren muss der unausstehlich gewesen sein. Ne? Und Bälle, das ging gar nicht bei dem, der wäre der absolute Balljunkie gewesen. Wie sah es denn bei Tinker aus?
Ja, also sie war ja eine Hündin. Ehrlich gesagt war die eine Schlaftablette. Die war ein ganz gelassener, ruhiger Hund. Selbst in der Jugend war die... Also ist gerne Rehe hinterhergelaufen und da mussten wir, wenn wir den Hund nicht angeleint hatten, dann immer sehr stark gucken, ist da gerade was und nehmen Sie lieber mal an die Leine, sonst hatte die, ist der Jagdtrieb mit ihr durchgegangen, aber ansonsten war die gut zu handeln.
Wer natürlich jetzt so jagdlich triebige Hunde hat, das ist auch schon nicht ohne. Heute sind wir so ein bisschen mehr bei den Zappelphilippen unter den Hunden.
Genau. Ne?
Und damit wir auf die genetische Seite eingehen können, die es ja durchaus gibt, wir glauben aber nicht ganz so oft, erzählen wir erstmal so ein bisschen über Hormone. Wir haben ja die Stresshormone, die ganz bekannten, das ist Noradrenalin. Wenn Noradrenalin steigt, dann steigt auch der Blutdruck und die Herzfrequenz. Das gehört also zu den aktivitätssteigernden Hormonen. Und es führt zur Ausschüttung von Adrenalin. Adrenalin kennt fast jeder, ne? Das ist ja so ein bisschen dieses Kampf- oder Fluchthormon, was man hat, sobald man sich aufregt oder auch erschreckt. Und auch das ist aktivitätssteigernd. Und das sind ja beides Hormone, die aber auch eine Höchstleistung ermöglichen. Und wir haben Dopamin. Dopamin ist auch bekannt so ein bisschen als Glückshormon. Das ist mit dem Belohnungssystem im Gehirn gekoppelt und wirkt erregend. Und jetzt weiß man, dass hohe Dopaminwerte zu einer sehr viel intensiveren Wahrnehmung der Umwelt führen, zu Schlafproblemen, zu Wahnvorstellungen. Und dass hohe Dopaminwerte eben auch zu psychischen Störungen führen können und die werden auch in Verbindung mit ADHS gesehen. Jetzt ist so ein bisschen so die Frage, ob das wirklich an der Genetik liegt, ne, dass so viele Hunde doch mittlerweile als auffällig gelten. Aber es gibt natürlich viele Faktoren neben der Genetik und ich denke, die wollen wir uns auch mal heute angucken.
Ja. Es hängt hier so vieles zusammen. Es ist ein sehr komplexes Thema, was wir heute behandeln, und da werden wir auch nicht in einer Viertelstunde fertig. Wir haben in der Vorbereitung schon festgestellt, dass wir auch mal ein Thema für ein Webinar. Ich habe in der Vorbereitung, spaßeshalber, man kann ja heute online alles machen, einen ADHS-Test gemacht. Und Sie werden das selbst feststellen, wenn Sie sich mit irgendeiner Krankheit auseinandersetzen, dass man immer denkt, diese Symptome kenne ich doch, die habe ich auch. Aber hier ist immer die Frage der Abgrenzung, was ist normal und was ist schon, ja, hyperaktiv oder überaktiv. Jedenfalls, der Test hat ergeben, dass ich ADHS hätte oder haben sollte. Also nein, habe ich nicht.
Das dürfen jetzt unsere Hörer im Laufe der nächsten Minuten noch beurteilen.
Also ich kann mich hier eine Stunde schon konzentriert mit einem Thema befassen, ohne dass ich ständig rumrutsche. Das mache ich nur bei Webinaren.
Wir gucken nachher mal, es gibt ja so ein paar Kriterien, ob ein Hund hyperaktiv oder überaktiv ist. Man weiß natürlich bei Rassen, ne, es gibt so Rassen, die sind so ein bisschen eher dazu neigen, die doch sehr, sehr, sagen wir einfach Arbeitshunde zu sein. Ne? Also was heißt neigen die dazu, dass sie dazu gezüchtet wurden? Und die muss man natürlich auch mehr beschäftigen als so andere. Wir haben aber neben den Rassedispositionen ja auch erlerntes Verhalten und vererbtes Verhalten. Und da habe ich einen ganz interessanten Versuch gelesen, der gemacht wurde, und zwar mit Mäusen, dass man 2 Wochen alte Mäusebabys immer wieder den Müttern weggenommen hat und dass die dann natürlich deutlich verminderte Stress, eine deutlich verminderte Stressresistenz hatten. Aber, und jetzt kommt das Faszinierende, das haben diese kleinen Mäuse noch bis zur 3. Generation weitergegeben. Und wenn ich jetzt mal so an unsere Hunde denke, die ja oft Straßenhunde sind, also meine Hunde kommen auch aus dem Ausland. Und diese Straßenhunde sind ja sicherlich nicht Hunde, wo die Mutter schon eine Trächtigkeit hat, die jetzt in einem sehr harmonisch ausgeglichenen Umfeld stattfindet.
Ja, mit Sicherheit nicht. Und diese Stressprobleme der Hunde aus dem Tierschutz, die kommen ja auch immer wieder zu uns in der Beratung, wo wir versuchen, diese Blockaden durchbrechen oder aufzulösen. Darüber sprechen wir nachher nochmal etwas ausführlicher.
Ja, also das ist eben, das muss man eben auch immer mal im Hinterkopf behalten. Es ist nicht alles eine Störung im Gehirn, sondern es ist eben oft auch etwas, was erlerntes Verhalten ist und was ausgelöstes Verhalten ist, was aber dann weitervererbt werden kann.
Das ist genau der Punkt, dass eine Erinnerung auch weitervererbt werden kann und dass die Hunde darunter oder das eben mittragen aus ihrer Familiengeschichte.
Oder dass eine Veranlagung auch ausgelöst werden kann. Ne? Also das ist ja ein ganz, ganz komplexes Thema. Da sind wir ja auch im Bereich der Epigenetik schon.
Genau.
Und da sollte man sicherlich bei vielen Straßenhunden mal drüber nachdenken, wenn die jetzt schon aus einem Tierheim kommen und dort die ersten Lebenswochen verbracht haben, vielleicht auch schon viel zu früh getrennt wurden oder auf der Straße schon sehr stressigen Situationen ausgesetzt waren, dann hat man da schon mal, ich will jetzt nicht sagen die erste Baustelle, aber man hat schon die ersten paar Sachen im Koffer, ne, die der Hund so mitbringt und auspacken kann.
Das ist also unbedingt eine Herausforderung. Und wer völlig unerfahren ist mit Hunden, der ist dann auch sehr schnell überfordert.
Bei den Krankheiten, das darf man natürlich auch nicht außer Acht lassen, dass eine Schilddrüsenüberfunktion natürlich auch zu einem Bild führen kann, wo ein Hund wesentlich aktiver ist. Also Krankheiten sollten natürlich immer im Vorfeld abgeklärt werden. Hunde, die tatsächlich eine Hyperaktivitätsstörung haben, fallen schon sehr, sehr früh auf. Na, und da muss man eben gucken. Aber auch chronische Schmerzen oder Juckreiz. Selbst Tinnitus gibt es beim Hund. Und das sind natürlich alles Sachen, die dazu führen, dass ein Hund sicherlich nicht entspannt und lernfreudig ins Leben startet. Na, da muss man drauf gucken. Und von Pubertät mal ganz abgesehen. Also mein Hund ist gerade aus der Pubertät so allmählich raus. Und mein Lieblingsbuch zu diesem Thema von Sophie Strothbeck hat ja eine Kapitelüberschrift, die heißt »Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht besetzt«. Und ich finde auch, dass das sagt schon sehr genau aus, das Gehirn baut sich um in dieser Zeit Und je nachdem, was da gerade im Umbau ist, ist das eben auch durchaus mal mit einer Hyperaktivitätsstörung zu verwechseln. Und man darf ja nicht vergessen, dass bei diesem Umbau im Gehirn alles, was der Hund bis dahin nicht großartig gebraucht hat, wird auch nicht weiter ausgebaut. Das heißt, auch Ruhe halten muss gelernt werden. Und wenn das nicht gelernt wurde und in der Pubertät quasi dann auch noch abgebaut wird, dann hat man die nächsten paar Sachen im Koffer. Und bei Welpen, man will denen so gerne das Leben zeigen und wie es geht. Aber wir haben ja eine Auslastung, die nicht nur körperlich und geistig stattfinden muss. Ne, da liegt manchmal oft der Schwerpunkt auf körperlich. Geistig ist genauso wichtig, wenn sie nur Rad fahren, ich meine mit Welpen ja eh noch nicht, aber wenn sie mit dem erwachsenen Hund nur Rad fahren, haben sie anschließend ein Konditionsmonster, aber müde ist der noch lange nicht. Ja, also das macht wenig Sinn, da muss man tatsächlich wesentlich mehr Nasenarbeit machen, klickern oder andere Sachen, die auslasten. Muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, dass man da nicht wiederum so ein Belohnungsverhalten weckt. Aber wir sind ja keine Trainer. Das ist wieder ein ganz eigenes Thema. Wichtig ist nur noch mal zu sagen, 18 Stunden sollte der Hund schlafen und dösen und nur 6 Stunden aktiv sein.
Ach, das würde in meinen Lebensrhythmus gut reinpassen.
Es gibt eine Tabelle, die ich entdeckt habe. Da ist ja so eine Skala entwickelt worden, woran man erkennt man Hyperaktivität. Da wurden so Kriterien entwickelt wie Unaufmerksamkeit, Impulsivität und Ruhelosigkeit. Man sagt so ein bisschen, dieses Bellen, diese Vokalisation kommt damit rein. Andere sehen das mehr als Folge. Als Folge ist natürlich auch Angst und Aggressivität zu sehen. Und ich lese dir mal so ein paar Sachen vor. Also unter dem Faktor Aktivität und Impulsivität stand da zum Beispiel, er verlässt seinen Platz häufig, obwohl er da bleiben soll. Na, oder er kann nicht still sein und lässt sich schwer beruhigen. Er zappelt die ganze Zeit. Er würde ständig spielen und rennen. Er ist nicht in der Lage zu warten, weil er keine Impulskontrolle besitzt. Und beim Faktor Unaufmerksamkeit, also es waren jetzt nur ein paar Sachen, da stehen noch ein paar mehr. Beim Faktor Unaufmerksamkeit steht, der Hund hat Schwierigkeiten, neue Dinge zu lernen, weil er unaufmerksam ist und sich leicht von anderen Dingen ablenken lässt. Es ist leicht, seine Aufmerksamkeit zu bekommen, aber er verliert sein Interesse schnell. Es scheint, dass er nicht zuhört, obwohl er weiß, dass jemand mit ihm spricht. Also, um ganz ehrlich zu sein, fast alle meiner Hunde, inklusive meiner Wüstenheuschrecken, wären dann hyperaktiv gewesen.
Also mich erinnert das so ein bisschen an frustrierende Begegnungen in der Hundeschule, wo ich irgendwie sage, es hat keinen Zweck, weil die Hunde sich da genauso verhalten haben, sich überhaupt kein Interesse hatten, sich zu konzentrieren und auch durch die vielen anderen Hunde sehr stark abgelenkt waren.
Mein Lieblingssatz ist wirklich, es scheint, dass er nicht zuhört, obwohl er weiß, dass jemand mit ihm spricht. Da würde ich auch einen Großteil der Menschen als hyperaktiv
Kein
einstufen.
Anschluss unter dieser Nummer, das hat er sehr schön getroffen vorhin.
Also natürlich gibt es diese Faktoren, aber ich finde, danach ist es echt super schwierig zu beurteilen, weil man da doch ganz oft seinen Hund drin wiederentdeckt.
Was ist
Ja.
der Maßstab? Das ist wirklich ein großes Problem hierbei.
Ja, und ich habe ja auch, also ich habe einen unkastrierten Rüden und seine Aufmerksamkeit kann leicht abgelenkt werden. Ja, wenn dann eine
Ja.
läufige Hündin vorbeikommt, ist das ruckzuck geschehen. Deswegen würde ich trotzdem jetzt noch nicht sagen, der ist hyperaktiv. Es gibt aber auch eine andere Tabelle und die wurde von zwei englischen Verhaltensforschern entwickelt, John Bowen und Sarah Heath, wenn ich es richtig ausspreche. Die ist schon vor fast 10 Jahren entwickelt worden. Und da geht es einmal um diese Unterscheidung zwischen Hyperaktivität und Überaktivität. Ich lese einfach mal die linke Spalte vor mit Hyperaktivität und du übernimmst die rechte mit
Mache ich, ja.
Überaktivität. Also hyperaktiv wäre der Hund, wenn er nicht in der Lage ist zu entspannen, auch in der Abwesenheit von Stimuli, also von Reizen.
Und bei der Überaktivität ging es darum, er zeigt normales Verhalten, zu schlafen und zu entspannen.
Hyperaktiv ist der Hund, wenn die Herzrate, die Atemrate und die Temperatur möglicherweise erhöht sind, selbst wenn der Hund in Ruhe ist. Und es verändert sich nur wenig, wenn er aktiv ist. Da sind wir wieder bei den Hormonen, ne? Da waren wir ja beim, wo wir gesagt haben, die sind blutdrucksteigernd, herzfrequenzsteigernd. Ja, und dass die bei einem Reiz sich erhöhen, das ist ja noch normal.
Ja, bei einem überaktiven Hund wäre die Herzrate und andere physiologische Parameter, die variieren normal in Abhängigkeit mit dem Aktivitätslevel.
Hyperaktiv ist der Hund, wenn bei der Gabe von Stimulantien ein paradoxer, beruhigender Effekt eintritt.
Was will mir das sagen? Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Wenn ich dem zum Beispiel etwas gebe, was normalerweise
beruhigen würde, dann hat es eine gegensätzliche Wirkung.
Was normalerweise, also wenn der Kaffee trinken würde, mir fällt jetzt für Hunde nichts ein, ja, was normalerweise so ein bisschen aufregt, so ein bisschen munterer macht, ja, ne, dann würde dort eventuell tatsächlich ein beruhigender Effekt auftreten.
Und bei den überaktiven Hunden wäre es ein normaler Effekt bei der Gabe von Stimulantien. Da wird es dann auch schlüssig, wenn man das gegenüberstellt.
Ja, bei der Hyperaktivität, das fand ich sehr spannend, haben wir aufmerksamkeitssuchendes Verhalten selten. Der Hund scheint sich völlig unabhängig vom Besitzer und der Umwelt zu verhalten.
Ja, das kenne ich auch. Und beim überaktiven Hund wäre es andersrum. Der hatte sehr häufig dieses aufmerksamkeitssuchende aufmerksamkeitssuchende Verhalten.
Ja, ne, das hat meine kleine Hündin auch schon mal. Ne? Also wenn ich lange telefoniere, fängt die auch schon mal an, in die Matte, wo sie drauf liegt, reinzubeißen. Und dabei beobachtet sie mich aber aus dem Augenwinkel. Das würde ich dann mal als Überaktivität eventuell noch sehen. Das hat auch was damit zu tun, mit Erziehung, ich gebe es zu. Aber wir kriegen das gut hin. Hyperaktiv. Das wäre spontanes Aktivitätsverhalten, unabhängig von der Anwesenheit des Besitzers oder Auslösern.
Und bei überaktiven Hunden steht die Aktivität üblicherweise mit Auslösern in Verbindung.
Also das fand ich jetzt mal, da würde ich jetzt meinen Hund gar nicht mehr so in der hyperaktiven Reihe sehen, sondern ich finde, da muss man wirklich, kann man schon sagen, ja, der gehört zu den Überaktiven. Das ist vielleicht rassenbedingt, das ist auch bedingt, weil der vielleicht eine schlechte Sozialisation hatte oder weil der nicht gelernt hat, Ruhephasen zu halten, schon als Welpe. Aber das ist ja nochmal ein ganz großer Unterschied zu einer wirklichen Hyperaktivität. Ja. Ne? Also gerade dieses, dass er nicht auf den Besitzer reagiert, also da nicht in Bezug drauf reagiert und dass ja auch Temperatur und Herzfrequenz eben dann wirklich fast permanent erhöht sind. Ich denke, da kann man wirklich mal bei seinem eigenen Hund ein bisschen gucken und dann auch schon mal unterscheiden, geht er jetzt in überaktiv oder geht er in hyperaktiv? Ist so ein bisschen die Frage, ob ich einen hyperaktiven oder überaktiven Hund habe. Was mache ich? Ne? Weil ich glaube, auch beim hyperaktiven Hund ist ja nicht das erste Mittel der Wahl, direkt Ritalin oder Ähnliches zu geben.
Auf gar keinen Fall, ja.
Ne? Sondern man sollte natürlich erstmal gucken, wie stellt sich das Gesamtbild dar und was kann ich noch machen? Ne? Das Verhalten, die Ruhezonen, die Auslastung, vor allen Dingen die geistige Auslastung, das haben wir ja vorhin schon ganz kurz angesprochen. Das ist aber ja nicht so unser Schwerpunkt als jetzt per natura, sondern unser Schwerpunkt ist ja dann doch eher Ernährung.
Genau.
Und da kommt noch ein weiteres Hormon, spielt da eine ganz große Rolle, nämlich das Wohlfühlhormon. Das ist das Serotonin. Das ist entspannend und stimmungsaufhellend. Es ist vielen wegen seiner Bedeutung bei Depressionen bekannt. Ne? Ein Serotoninmangel kann dann eben auch depressives Verhalten auslösen. Und dann könnte man ja eigentlich denken, ach super, dann füttere ich doch einfach Serotonin. Ne? Bei Bananen zum Beispiel enthalten Serotonin.
Wenn es mal so einfach wäre. Ne?
Ja, ist es nicht. Serotonin kann man leider nicht füttern, weil es nicht die Blut-Hirn-Schranke überwindet.
Also wenn man es füttert, wird es wieder ausgeschieden, ohne dass es im Körper einen Effekt hätte.
Ja, ist dann nicht stimmungsaufhellend, ist nur sattmachend. Der Zucker in der Banane ist vielleicht ein bisschen stimmungsaufhellend. Aber man kann natürlich die Vorstufe von Serotonin füttern, die nennt sich Tryptophan. Und die ist enthalten in Fleisch, Fisch, Eiern, Hülsenfrüchten und Nüssen. Ja. Wobei, du sagtest, bei Hülsenfrüchten muss man ein bisschen vorsichtig
ja,
sein.
Ja, die Hülsenfrüchte ne? schützen sich vor dem Gefressenwerden. Sie wissen ja um ihre Inhaltsstoffe und Gehalte und enthalten verschiedene, man nennt das Inhibitoren, die verhindern, dass diese Eiweißverbindungen der Aminosäuren verdaut werden können. Deswegen, wir wissen es ja von der eigenen Ernährung, Bohnen oder Erbsen, die sollten gekocht sein, die sollte man nicht roh essen.
Und für die Umwandlung wichtig ist ja bei Serotonin auch noch Magnesium. Das nennt sich ja auch, habe ich irgendwo gelesen, das Salz der Ruhe. Vitamin B6 spielt noch eine Rolle, ist aber in Fleisch eigentlich auch ausreichend enthalten. Und Folsäure.
Der Name Folsäure kommt Folie, also von Blatt. In allen grünen Gemüse ist Folsäure drin enthalten.
Und wie sieht's aus mit der Bierhefe? Die ist ja auch bekannt für ihre B-Vitamine.
Die ist bekannt für ihre B-Vitamine. Auch die enthält Folsäure. Sie enthält 16 verschiedene Aminosäuren. Sie hat einen hohen Gehalt an Ballaststoffen. Auch sie enthält nennenswerte Gehalte an Magnesium. Und Magnesium, wir kennen es aus der Menschenernährung, wirkt gegen Krämpfe. Es wird auch eingesetzt. Wer Kopfschmerzen hat oder Migräne, der sollte immer darauf achten, dass Magnesium ausreichend supplementiert wird. Und auch Sportler, die verbrauchen sehr viel Magnesium. Die setzen es ein, damit sie keinen Muskelkater oder Krämpfe bekommen.
Ich habe allerdings auch gelesen, dass ein gewisser Anteil Kohlenhydrate auch eine gewisse Rolle spielt bei der Bildung von Serotonin. Jetzt ist es natürlich so, dass damit keine schnellverdaulichen Kohlenhydrate wie Zucker gemeint sind, weil das würde ja wieder zu Energiespitzen führen. Mhm. Wie sieht es denn aus mit dem Kohlenhydratanteil bei Gemüse? Also muss ich da jetzt unbedingt Getreide füttern? Das Flop-Flop-Geräusch war übrigens mein wenig aktiver Hund, aber der hat geschlafen und ist jetzt gerade mal aufgestanden. Der hat sich geschüttelt und jetzt legt er sich hin und schläft weiter. Hoffe ich.
Darauf hatte ich jetzt gewartet, ja. Auf diesen Nachsatz.
Finn, wie sieht's aus? Wir waren doch erst spazieren. Also die Auslastung ist da. Schauen wir einfach. Schauen. Also wenn es zwischendurch noch mal ein bisschen raschelt, ist es der... Nein, er legt sich gerade. So ein nettes Tier. Also Kohlenhydrate bei Gemüse.
Das sind langkettige Kohlenhydrate, die nach und nach abgebaut werden und dadurch auch diesen Zuckerspiegel nicht so rauf und runter treiben. Die Kohlenhydrate sind wichtig für die Darmflora. Wir sprechen oft darüber, dass man kohlenhydratfrei oder kohlenhydratarm, beispielsweise bei Giardien, ernähren sollte. Aber ganz kohlenhydratfrei ist für die erwünschte Darmflora, die wir beispielsweise auch beim Giardienbefall fördern wollen, auch nicht hilfreich. Es geht um die aufgeschlossenen, kurzkettigen, letztlich um die Zuckerformen. Die sollte man meiden, aber die langkettigen, die braucht der Darm. Die verwerten wir auch als Ballaststoffe zum Teil.
Die Bedeutung der Ballaststoffe und eines funktionierenden Darmes mit über 80% der Zellen des Immunsystems wird sicherlich auch bei Stress, bei Unruhe eine Rolle spielen.
Unbedingt, ja.
Trotzdem, bei der Serotoninumwandlung kann man sich überlegen, wenn man jetzt denkt, man hat einen Hund, der eben doch sehr, sehr aktiv ist, ob man nicht mal für eine gewisse Zeit auch einen Anteil Kohlenhydrate dazu gibt, sollte aber nicht überhand nehmen, weil das eben andere Nachteile hat. Und es ist auch nicht so, dass Serotonin bzw. Tryptophan als Vorstufe zu füttern die Lösung ist. Denn wir hatten ja ganz am Anfang gehört, es gibt ja auch noch die anderen Hormone, nämlich das Noradrenalin, das Adrenalin und das Dopamin. Und die sind die stärkeren Jungs. Die sind stärker als Serotonin. Und das ist ein limitierender Faktor. Das heißt, selbst wenn ich jetzt Serotonin mit der Vorstufe die Möglichkeit gebe, sich zu bilden und zu wachsen, ich kann diese Vorstufen meistens nicht trennen von den anderen Vorstufen. Und wenn dann eben auch die drei anderen starken Jungs, eben Adrenalin, Noradrenalin und Dopamin, also diese erregenden Faktoren gleichzeitig wachsen, dann hat Serotonin einfach schlechte Karten. Das wird sich nicht durchsetzen können. Und eigentlich ist das ja auch sinnvoll von der Natur, weil ich nämlich gedacht habe, dass diese drei anderen Hormone werden ja auch Alarmhormone genannt. Mhm. Das heißt, die setzen ja den Körper in Alarmbereitschaft, in Handlungsbereitschaft. Mhm. Und wenn das nicht der Fall wäre, dass die sich durchsetzen könnten, sondern so dieses Entspannungshormon Serotonin sagt, ach nee, das macht mir hier alles nichts, dann hätten wir auch nicht überlebt. Und die Hunde auch nicht.
Die Hunde ja. auch nicht, ja.
Also es können, vielleicht gab es ja mal welche, die Serotonin ja. hatten, das stärker war, aber die haben sich nicht fortgepflanzt.
Die sind nicht so weit gekommen. Es geht tatsächlich um den Kampf, Angriff oder Flucht, um diese kurzfristige Bereitschaft. Dafür sind die wichtig. Dominieren die aber sehr lange im Körper, dann kommt der Körper nicht zur Ruhe. Und das ist nachher das, was krankmachender Stress ist.
Das bedeutet für uns, wir müssen nicht nur gucken, dass wir Tryptophan in der Nahrung haben, sondern wir müssen vor allen Dingen gucken, dass wir quasi den Sprit für die starken Jungs begrenzen. Und das ist das, das darfst du jetzt sagen, das kann ich nie sagen, ich kann es nicht aussprechen, ich weiß nicht warum.
Phenylalanin.
Das ist die Vorstufe von Dopamin. Und die ist besonders viel enthalten, man sagt, in Rind und Schwein. Da sind aber so die Milligramm-Angaben auf 100 Gramm liegen so bei 900, 920, bei Fisch so 800 bis 1000. Man sagt, die sind wenig enthalten bei Schaf und Lamm. Aber auch das liegt bei knapp 800. Also so einen riesen Einfluss hat man da nicht. Wo man aber sicherlich Einfluss hat, ist, wenn man sagt, man will eine Zeit lang mal Kohlenhydrate dazu füttern, in speziellen Fällen und auch bitte begrenzt. Ja, das sollte jetzt trotzdem nicht mehr als vielleicht 10-20% der Mahlzeit ausmachen, lieber nur 10. Dann ist Haferflocken keine gute Wahl, weil es da einfach bei 780 Milligramm ist das schon sehr hoch. Übrigens auch Dinkelmehl liegt über 700 Milligramm. Und hier sind nur bei 190 und Kartoffeln sogar nur bei 96. Mhm.
Aber da reden wir von gekochten Kartoffeln und nicht von getrockneten Kartoffelflocken.
Ja.
Das bitte ich immer noch zu bedenken, weil das manchmal so 1:1 verwechselt wird.
Genau, und da, auch da sieht man aber wieder, dass zum Beispiel Möhre mit 32 Milligramm, alle Angaben wie immer ohne Gewähr, dass Möhre und Zucchini halt sehr niedrig liegen. Also auch da ist einfach eine vernünftige Fütterung, wo man eben Gemüse dabei hat, was ja schon Kohlenhydrate enthält, aber gleichzeitig viel weniger, das ist wieder dein Einsatz.
Phenylalanin. Wir kriegen das schon hin.
Bis zum Ende des Podcasts kann ich es vielleicht. Ja, also auch das ist natürlich eigentlich die bessere Variante, zu sagen, ich gebe da Gemüse zu und gucke da ein bisschen drauf, dass ich jetzt eben auch in Leckerchen nicht gerade irgendwie Dinkelmehl oder Haferflocken habe.
Genau.
Viel wichtiger beim Hund, der ja überwiegend Fleischfresser ist, sind natürlich die Proteine, die Eiweiße in der Ernährung. Und da kommt es gar nicht nur auf den Gesamtgehalt der Eiweiße an. Also zu viel Eiweiß, das kennen wir vor allen Dingen bei Pferden, ne? Dass man sagt, das macht so ein bisschen unruhig. Mhm. Gibt es auch Studien drüber, dass zu viel Protein bei territorialer Aggression diese noch fördert. Jetzt kann ich natürlich sagen, ich begrenze den Eiweißgehalt idealerweise zwischen 15% und 18%, was auch so ein bisschen ist wie so ein komplettes Beutetier.
Genau,
ne? Das macht dann schon Sinn, wenn das so ist wie in der Natur. Aber da kann ich jetzt nicht nur auf den Eiweißgehalt meiner Dose gucken.
Eben, weil, da muss ich gucken, was ist in der Dose eigentlich drin.
Ja, und das steht ja oft nicht so genau. Ne? Ja. Wenn da schon Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse steht, also zum Beispiel Geflügelfedern haben auch extrem viel Eiweiß. Mhm. Das gehört aber nicht zu den leicht verdaulichen. Und auch Innereien gehören zu einem kompletten Beutetier, aber sicherlich nicht zu 90%.
Ja.
Und diese Eiweiße und erst recht die Eiweiße aus Getreide, ja, auch das hat Eiweiß. Das ist alles mit in dieser Eiweißangabe aufgenommen. Wenn das nicht aufgeschlüsselt ist, dann kann es dazu führen, dass das Protein relativ schwer verdaulich ist und dass dann relativ viel Ammoniak entsteht. Und Ammoniak ist letztendlich ein Gift und das ist bekannt oder man sagt, dass es auch zu Verhaltensstörungen führen kann, wenn zu viel Ammoniak im Umlauf ist im Körper. Ne, das betrifft dann auch irgendwann das Gehirn und kann dann zu Verhaltensstörungen führen. Das heißt, eine sinnvolle Ernährung bei hyperaktiven Hunden, aber auch bei überaktiven Hunden ist tatsächlich hochwertige Eiweißquellen, leicht verdauliche Eiweißquellen, ein Anteil Gemüse.
Ja.
Ne? Und dann halt irgendwie gucken, wie weit muss ich das eventuell moderat noch mit Kohlenhydraten ergänzen, aber in der Regel wird das über die Gemüse abgedeckt. Das wäre eigentlich eher so die ideale Fütterung und ich habe das auch zum Beispiel erlebt, ich hatte bei mir in der Praxis einen Dobermann in Behandlung, eigentlich wegen Herzproblemen. Und den habe ich dann auch in der Ernährung umgestellt, vom Trockenfutter auf eine Frischfleischernährung. Und da hat mich bei dem nächsten Termin, das war so 3-4 Wochen später, hat die Besitzerin, hat es strahlend mir gegenüber gesessen und hat gesagt, der wäre so viel ausgeglichener geworden. Und das habe ich ganz oft erlebt, dass einfach durch die Umstellung der Fütterung die Hunde viel weniger entgiften müssen.
Ja.
Ja, der Organismus nicht ständig damit beschäftigt ist, irgendwelchen Müll zu entsorgen. Ja, mal so krass ausgedrückt. Und dass die wirklich dadurch ruhiger werden. Mhm. Ne? Also die Ernährung, ohne dass man sich jetzt mit den ganzen Vorstufen der einzelnen Hormone auskennt, eine vernünftige Ernährung hat auch so schon einen großen Einfluss auf das Verhalten. Das ist tatsächlich der Fall. Wenn ich aber sage, das reicht mir noch nicht, dann kommen die pflanzlichen Helfer ins Spiel. Ja. Was mache ich dann?
Das ist jetzt die Frage, was müssen wir erreichen? Wollen wir beruhigen? Da ist beispielsweise Baldrian ein wunderbares Mittel, aber auch Ginseng oder Passionsblume. Wunderbare Helfer, die als Pulver oder als Extrakt oder auch als Saft gegeben werden können. Und die den Hunden helfen, in einem besseren inneren Gleichgewicht agieren zu können. Wir wollen ja keine Schlaftablette. Jetzt sind hier zwei Hunde wach geworden.
Jetzt sind das von wegen Schlaftabletten, jetzt sind sie beide wach, das haben das wir jetzt
war
davon.
Ein Stichwort, ja. Also wir wollen keine Schlaftabletten, wir wollen aktive, wache Hunde, die auch sich hin und wieder konzentrieren können. Aber diese Pflanzenprodukte helfen einfach, ausgeglichener zu sein, nicht auf jeden Winzigkeit über zu reagieren, sondern auch ein bisschen Dinge ausblenden zu können. Ein weiteres Produkt, ein Pflanzenprodukt, Lecithin. Lecithin bieten wir mit Kieselerde an. Bei Lecithin wird aus Ölen gewonnen, ist eine sehr klebrige Substanz und in der Verbindung mit der Kieselerde ist es eine wunderbare Sache. Das Lecithin ist an allen Zellbildungsprozessen beteiligt. Es schützt auch die Nervenenden, die Myelinscheiden, die Reizübertragung kontrollieren. Das setzen wir bei Hunden mit Epilepsie ein. Da setzen wir immer, wenn Stress angesagt ist, ist Lecithin ein Begleiter in den Produkten mit drin.
Wir haben es auch einzeln, ne?
Lecithin, wir haben es als Einzelprodukt, wir haben es aber auch in verschiedenen anderen Produkten mit. Als Träger oder Begleiter hilft es uns, also die Wirkung der anderen Kräuter mit zu verstärken.
Wenn ich jetzt so Tees bei mir zu Hause habe, ne? Kann ich auch die Kräuter einfach mit ins Futter geben? Macht das Sinn?
Also ich würde sie, wenn die sehr grob geschnitten sind, ein bisschen kurz überbrühen. Das machen wir für uns, machen wir auch bei den Hunden, weil die Zellulose für den überwiegenden Fleischfresser nicht zu verdauen ist. Bei uns ist das dasselbe. Den Pferden geben wir die Kräuter so. Die haben in ihrem langen Darm die Möglichkeit, die Zellulose aufzuschließen. Aber wenn ich den Tee anbrühe, würde ich die Kräuter trotzdem mit verfüttern, weil im Darm immer noch einiges an Geschehen ist und die Kräuter dann auch vor Ort wirken können.
Bei Hunden wäre die ideale Form?
Entweder Kräuterpulver oder Extrakte.
Also wir haben ja jetzt die beruhigenden Pflanzen, wir haben die stressadaptiven Pflanzen.
Ja, da setzen wir auf die antioxidativen Pflanzen. Da gehört unter anderem der Ginkgo dazu, der Schnurbaum, der rote Sonnenhut, Holundersaft.
Also den Ginseng nehme ich ja auch gerne bei mir in der Praxis. Weil man ja immer sagt, wenn ein Hund schon kein Leckerchen mehr nimmt in einer Situation, dann sind diese starken Jungs, dann ist Adrenalin unter anderem schon so hoch. Das geht natürlich auch auf das Fressverhalten, weil von der Natur ist nicht vorgesehen, mit einem vollen Magen zu flüchten. Das macht keinen Sinn. Deswegen hat man dann eben keinen Appetit mehr, wenn man sehr unter Stress steht. Und da sind eigentlich stressadaptive Pflanzen eine schöne Möglichkeit, dem Hund zu ermöglichen, dass man wirklich überhaupt an ein Verhaltenstraining drankommt.
Ja. Das ist also der echte Ginseng oder auch die Tigerwurzel, die sibirische Ginseng, die sehr ähnlich wirken, die sich hier sehr bewährt haben. Und wir haben also auch in der Ernährungsberatung die Erfahrung gemacht mit diesen Antioxidantien, mit diesen pflanzlichen Antioxidantien, dass das Immunsystem stimuliert wird, dass die Tiere ausgewogener sind und auch, dass die Tiere bestimmte Stoffe besser resorbieren.
Jetzt ist es natürlich schon so ein bisschen so, ich will jetzt mal so ein bisschen ketzerisch das fast sagen, dass das manchmal auch Sinn macht, wenn der Besitzer das nimmt. Ja, weil, ja, weil unsere Tiere uns ja doch oft spiegeln, ne? Und je nervöser wir werden und je höher der Anspruch ist, dass das aber jetzt funktionieren muss oder so. Und wenn wir jetzt wirklich einen Hund haben, der vielleicht von noch nicht mal genetisch, aber von seiner ganzen Sozialisation bedingt schon so einen riesen Koffer mitbringt an Stress, dass der eben überaktiv ist von seiner Rasse, von allem, dann ist das manchmal auch eine echte Herausforderung für uns, da diese Ruhe zu bewahren und ruhig zu bleiben. So, Manfred, Gott sei Dank können wir schneiden beim Podcast. Ne? Das war gerade mal eine kurze Störung, die uns dann auch den Adrenalinspiegel nach oben getrieben hat.
Ja.
aber eigentlich waren wir dabei, dass Besitzer ja auch spiegeln und dass es für die auch eine Herausforderung ist, da immer diese Ruhe zu bewahren. Und deswegen macht das tatsächlich manchmal Sinn, wenn man selber eben auch sagt, wenn ich jetzt in einer Situation bin, in der ich selber so ein bisschen gestresst bin oder unter Druck stehe, nicht zu versuchen, den Hund zu erziehen, weil der nicht auf die Worte reagiert, sondern auf die Stimmung, die dahinter steht.
Ganz genau, der liest die Signale ja ganz anders. Und in der Humantherapie werden ja tatsächlich auch Hunde bei ADHS-Kindern oder auch bei Erwachsenen eingesetzt, weil die völlig wertfrei mit den Menschen umgehen, aber die Signale anders oder intensiver, sensibler lesen. Und so lesen unsere Hunde uns ja genauso.
Es gibt aber auch noch die Möglichkeit der Aromatherapie.
Ja, das ist eine wunderbare Sache, weil über Düfte wir Emotionen ansprechen und die Düfte nicht nur über die Nase wahrgenommen werden, sondern der ganze Körper Duftrezeptoren hat und die Düfte auch eine entspannende Wirkung vermitteln. Mir hat ein Kunde einmal gesagt, der eben auch einen Hund aus dem Tierschutz hatte, der war fast ein Jahr bei der Familie, er ließ sich nicht sozialisieren, die Familie hat keinen Zugang zu dem Hund gefunden und ich hatte ihm geraten, Atlas-Zeder einzusetzen und der hat sich dann 3 Monate später bei mir bedankt. Er hat gesagt, ich habe einen ganz anderen Hund, wir haben Zugang zu dem Hund. Wir sind wieder ein Team, wir sind eine Familie, der gehört dazu. Und einfach immer mal wieder den Hund riechen lassen, es hat den Hund entspannt, der Hund ist runtergekommen und er war dann auch konzentriert, konnte ein bisschen was lernen, hat sich beim Spazierengehen anders verhalten. Atlas-Zeder als Hydrolat, nicht als ätherisches Öl. Hydrolate sind Pflanzenwässer, die haben 0,5 bis maximal 1% ätherisches Öl. Da kann der Hund auch sehr gut mit umgehen. In der Konzentration, also zur Wahrnehmung, in der Arbeit selbst, das nutzen aber auch die Aussteller, um die Hunde zu präsentieren. Da hat sich Neroli aus der Orangenblüte, der Duft sehr sehr bewährt, aber eben auch Rosmarin und zur Entspannung die erwähnte Zeder, aber auch Lavendel oder das mit der Melissenduft.
Ich weiß gar nicht, gibt es bei Katzen auch ADHS? Auf jeden Fall kann man...
Das entspricht nicht dem Wesen der Katze.
Nein, ich glaube auch nicht. Auf jeden Fall sind die Hydrolate ja so niedrig in den ätherischen Ölen, dass man das ja auch sogar bei Katzen einsetzen kann. Und wer jetzt dazu noch mehr wissen möchte, wir haben da mal ein ganzes Podcast zur Aromatherapie bei Tieren aufgenommen. Mhm. Und wen es dann noch mehr interessiert, für den haben wir sogar ein Webinar, was man leider nicht als Aufzeichnung bekommt, weil dieses Webinar immer das einzige ist, was wir sehr interaktiv gestalten, wo wir unsere Hydrolate-Testset schon im Vorfeld verschicken und gemeinsam dann die Düfte erkunden. Und das ist aber dieses Jahr auch wieder im Dezember.
Im Dezember, das ist am 2. Adventswochenende, ich glaube Samstag.
Ja.
Also im Dezember.
Schauen Sie einfach mal bei Events rein, da will ich mich jetzt nicht falsch aus dem Fenster hängen, ich weiß es gar nicht.
Also samstags. Und es ist immer sehr spannend, sehr schön, weil wir diese Düfte gleichzeitig gemeinsam riechen, erarbeiten und nicht nur ich dabei meine Freude haben. Also die Teilnehmer, manche machen das mehrfach. Es ist einfach ein sehr, sehr schönes Webinar.
Ja, ja. Also wir wollen jetzt natürlich nicht den Eindruck erwecken, dass man mit Hydrolaten einen wirklich hyperaktiven Hund effektiv runterfahren kann. Aber die meisten werden überaktiv sein und da lohnt es sich, einfach ein bisschen ganzheitlicher zu denken über Verhalten, über Ernährung, über pflanzliche Helfer, über die Möglichkeit der Aromatherapie. Nutzen Sie einfach alles, um sich und den Hund das Leben einfacher zu machen. Und auch bei den Hyperaktiven ist sicherlich die Möglichkeit da, bevor man auf Medikamente zurückgreift, noch vieles anders zu lösen.
Ja, einfach mal einen Zugang finden. Das ist ja ganz wichtig, dass ein Anschluss unter dieser Nummer doch besteht.
Genau, und ich habe letztens mal ein schönes kleines Video von der leider schon verstorbenen Vera Birkenbiel gesehen, wo sie sagte, ADHS bei Menschen wäre ja etwas, was es schon immer gegeben hätte und dass die Menschen waren, die vorgegangen sind. Ja, die haben die Strecke schon 2-3 Mal zurückgelegt, während der Nicht-ADHS-Mensch hinten dran war und dass die von der Gesellschaft auch gebraucht wurden und dass das oft sehr, sehr kreative Menschen waren und dass wir einfach im Moment das Problem hätten, in einer Gesellschaft zu leben, wo diese Form nicht mehr gebraucht wird. Und das fand ich einen sehr interessanten Ansatz und vielleicht sollte man einfach mal sagen, Zappelphilippe gehören dazu.
Ja.
Ja, also natürlich muss geholfen werden, wenn es genetisch bedingt ist und sich ganz, ganz stark auswirkt. Ja, das hat mit Lebensqualität zu tun, aber es hat auch was damit zu tun, inwieweit wir als Gesellschaft oder als Hundehalter einfach auch diese unterschiedlichen Wesen in ihren Eigenheiten und Eigenarten akzeptieren können.
Das ist doch ein sehr schöner Schlusssatz.
Dann sagen wir einfach nur noch Tschüss und wünschen einen ganz, ganz entspannten Feierabend oder auch Spaziergang mit dem Hund.
Und insgesamt einen wunderschönen Frühling. Tschüss.
Tschüss. Per Naturam. Die Natur weiß den Weg.